Kultur miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Also man kann sich vielleicht das so vorstellen, dass die Verbindung von Stadt und Land ist regional gesehen sehr viel enger gewesen. Das waren sehr viel verflochtenere Wirtschaftszusammenhänge gewesen, im Sinn, dass die Stadt ja auf die Versorgung durch das Umland ist angewiesen gewesen.
Es ist einer der ersten sehr heißen Tage Anfang Juni. Wir sitzen uns an der Uni Bern gegenüber bei offenen Fenstern und mit Durchzug und wir hören Studierende im Garten unten reden. Der Martin Stuber ist Historiker. Genauer ist er unter anderem auf die Beziehung von Mensch und Natur in den letzten 200 bis 300 Jahren in der Schweiz spezialisiert. Er denkt, dass uns die Geschichte auch heute inspirieren kann, zum Beispiel die Agrargeschichte. Im Zusammenhang mit der Landwirtschaft haben wir wieder grosse Fragen. Nach einer der letzten Abstimmungen hat man zum Beispiel viel darüber geredet, wie gross der Graben zwischen Stadt und Land geworden ist. Das war einmal ganz anders gesehen. In dieser Episode geht es darum, wie früher und heute sogenannte Naturressourcen, Wälder, Felder, Weiden, Boden, kollektiv verwaltet worden sind und werden. Die Schweiz macht hier etwas besonders gut. Darum sind verschiedene Wissenschaftler auf sie aufmerksam worden und sogar die Nobelpreisträgerin Lina Ostrom hat über die sogenannten Commons bei uns geforscht. Die Commons auf Englisch oder das Allgemeingut, die Allmenden auf Deutsch, werden überall in der Schweiz von Bürgergemeinden oder Burgergemeinden seit Jahrhunderten verwaltet. Ist das nur eine alte Tradition oder umgekehrt sogar ein Zukunftsmodell? In dieser Episode geht es für einmal weniger um die Natur an und für sich, sondern um die Form, wie wir sie managen. Doch zuerst noch mal, was genau ist vor rund 300 Jahren anders gewesen?
Also man muss sich vorstellen, dass die Agrargesellschaften mit beschränkten Transportmöglichkeiten, klar hat es das auch gegeben, ein globaler Handel hat auch existiert, aber nie in dem Ausmaß natürlich wie heute. Man hat beschränkte Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel für Energie herzuführen, also Transport von Holz über einen gewissen Perimeter, beim Brennholz weniger als 10 km, beim Bauholz vielleicht 15 km, ist auf dem Landweg energetisch defizitär gewesen. Also man hat mehr Energie gebraucht für die Rosse zu unterhalten, für die Ernährung, als man Energie können herführen auf dem Landweg. Das hat man ausweiten mit Wassertransport, also die Flösserei oder die Triften, da hat man von weiter her können Holz herholen, aber dort genau müssen passen, dass die Orte genau richtig gelegen sind, also dass dort, wo die Flüsse herkommen, dass dort überschüssiges Holz hatte und dass die Städte genau richtig gelegen sind unter den Flussläufen. Aber auch das ist beschränkt. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt mal bei einer Einführung mache auf die Energieversorgung, ist man auf Gedeih und Verderb auf die Nahressourcen angewiesen gewesen. Also hat eigentlich jede Stadt hat also Stadtwälder gehabt, die eigentlich ein Teil waren von ihrer Ausstattung. Also wenn man sich vorstellt, wo die Städte sind gegründet worden, zum Teil von Landesherren, zum Teil eben also in zunehmender Autonomie, sind immer auch Wälder dazu gewesen, wo eigentlich sie gedacht sind, dass sich die Einwohnerschaft von dort her versorgt. Genau gleich aber auch Allmenden, wo dann Tiere haben können, auf die Weide getrieben werden oder die nachher periodisch gebraucht wurden, auch zum Anbau von Getreide und so weiter. Beides war eigentlich ein Teil der Stadt und hat das lange nicht in den Blick genommen, eigentlich bis in den letzten Jahren, vielleicht schon fast Jahrzehnte, wo man mit Urban Gardening stärker auch das Bewusstsein wieder hat bekommen, wie man angewiesen ist auf Nahrungsproduktion und die globalen Handelsströme vielleicht zunehmend hat angefangen in Frage stellen.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben gesagt, in den letzten 200, 300 Jahren haben Sie geschaut, wie Wälder, wie Felder und so weiter kollektiv bewirtschaftet worden sind. Wie muss man sich das vorstellen, jetzt, wenn man jetzt einen Berner Bürger oder sagen wir mal einen Berner Hintersaß sieht, Was hat das geheissen? Wie hat man gelebt dort? Wie hat man den Wald, wie hat man die Felder gemacht?
Die Stadt Bern hat einen grossen Teil der Haushalte hat ein, zwei Kühe gehabt. Viele hatten auch Geissen gehabt. Und dann haben nachher die Berechtigung gehabt, dort hinten saß, oder andere nicht berechtigte Personen haben das Recht nicht gehabt. Das Recht haben die, die der Bürgerschaft haben, angehört gehabt. Das ist eben je nach Jahrhundert, ist das ein grösserer oder ein kleinerer Anteil gewesen. Bei der Stadtgründung ist im Prinzip die ganze Einwohnerschaft. Das ist nachher eher ein Phänomen, das über die Jahrhunderte, in der frühen Neuzeit, bis vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhundert, wo sich das verengt hat, dass nachher das zunehmend nur noch eine Minderheit war, die das Recht hatte. Oder die anderen hatten einfach mindere Rechte gehabt. Also jetzt, wenn ich jetzt das Beispiel von Chur nehme, dort, wo ich jetzt mal das Recht an gewissen Waldnutzungen, die man nicht so kennt, nämlich die Streunutzung. Das war eine Nutzung, die man hat ausgeübt in Gebieten, wo es wenig oder keine Getreideproduktion hatte, also wo man keinen Stroh hatte. Und gleich hat man Stallfütterung praktizieren. Dann hat man Material gebraucht, um einen Dung zu binden im Stall, eben was ja gerade normalerweise so wollte, Stroh wäre. Und dann hat man Streuung genommen, das sind Nadeln oder manchmal auch Laub aus dem Wald. Und das war genau geregelt gewesen. Jetzt zum Beispiel in Chur haben gewisse nähere Wälder, also näher im Stadtgebiet gelegene Wälder, sind den Bürger vorbehalten gewesen in den Gesetzen. Und die erst, wenn sie sich bedient haben, haben nachher die Minderberechtigten, Hintersassen oder Beisassen, der dürfen nutzen. Oder sie haben sogar nur in den entlegenen Wäldern, ein bisschen weiter entfernt, das wäre Chur kennt, aber auch ein bisschen höher gelegenen Wälder dürfen, ihre Streu holen. Also, das ist vielleicht ein Grundzug. Es ist von dieser Art von Nutzungen. Es ist eine Kollektivnutzung, aber es ist nicht in dem Sinn eine gerechte Nutzung, dass die ganze Einwohnerschaft das Recht hat, sondern es ist immer gebunden an Berechtigung. Es ist eine Ständegesellschaft und jeder Stand hat einfach ganz bestimmte Rechte. Das ist ganz eine andere Vorstellung, als man heute hat, dass die Gerechtigkeit kommt im Prinzip erst in dem Sinn mit der Französischen Revolution. Das ist halt die Zeit vorher. Es tut einschliessen oder ausschliessen die Art von Nutzung. Man sagt genau, die dürfen nicht. Das kann durch das Haus bestimmt sein oder durch eine Familienzugehörigkeit.
Der Martin Stuber teilt die Gesellschaft in drei Energiezeitalter ein. Die Agrargesellschaft mit dem Rohstoff Holz, die Industriegesellschaft zuerst mit Kohle und später mit Öl, und die Konsumgesellschaft, die richtig erneuerbare Energien geht. Die Energiezeitalter haben mir sofort eingeleuchtet, weil ich auf diese Art auch besser verstehen konnte, wie sich die Beziehung von Mensch und Natur verändert hat. Der Martin Stuber erklärt es so.
Die Agrargesellschaft, wenn man die jetzt mal einfach, aber wenn man es jetzt einfach ganz grob schaut, kann man sagen, die geht in der Schweiz so bis 1850, nämlich bis dann, wo das Eisenbahnnetz aufbauen wird und nachher kann Kohle aus den Abbaugebieten Deutschland und Frankreich mit einigermaßen guter Energieeffizienz eingeführt werden. Das ist so ganz grob Mitte 19. Jahrhundert. Ab dann reden wir eigentlich von einem fossilen Zeitalter. Zuerst ist es Kohle und nachher, wenn man weiter 100 Jahre führen geht, ist es nachher das Erdöl, das nachher dominant wird ab den 1950er Jahren. Ich kann dort nachher von Konsumgesellschaft reden, weil dort das billige Erdöl einen Boom in ganz verschiedenen Bereichen auslöst, im motorisierten Privatverkehr, im Konsumverhalten von den Haushalten, in den überbauten Flächen. In ganz vielen Parametern explodiert es eigentlich dort. Und das ist klar, wenn man jetzt so eine Korporation, eine Bürgergemeinde anschaut, die sich speist aus diesen lokalen Ressourcen, Wälder, Weiden, dass die völlig in einer anderen Situation nachher steht. Wenn sie in der Agrargesellschaft ist, sind es eben umkämpfte Ressourcen, die sind grundsätzlich knapp, und es geht darum, die zu verteilen. Und da gibt es Konflikte, es gibt Ausschlüsse, Einschlüsse. Und das tut sich massiv verändern. Zuerst in der Industriegesellschaft, wo man sagt, von 1850 bis 1950, wo eben Kohle ins Spiel kommt. Dort ist es interessant, dass es nachher gerade im Wald, aber auch bei der Agrarproduktion, eigentlich noch eine massive Steigerung gibt an Bedarf, aber auch an Möglichkeiten, daraus Geld zu generieren. Also es ist nachher nicht, wenn Kohle kommt, ist dann plötzlich das Holz nicht mehr wichtig, sondern im Gegenteil, es gibt in sehr vielen Gemeinden ist nachher bis 1950 eigentlich der Wald und das Holz vor allem nach wie vor die Haupteinnahmequelle. Und das ist aber dann auch ganz anders ab den 1950er, 60er Jahren, wo dann die Kosten, die man hat, die Lohnkosten für die Gewinnung vom Holz zunehmend in einem schlechteren Verhältnis stehen zum Ertrag. Die Holzpreise steigen vielleicht schon ein bisschen oder manchmal sinken sie ein bisschen, aber auch nicht sehr stark, aber sie kommen zunehmend in ein Missverhältnis zu den Arbeitskosten und zum Übrigen, zu den übrigen Lohn und Konsum, also zu dem Wachstum. Also ab dann haben dann die solchen Körperschaften massive Probleme. Also die Energiezeitalter, die gilt sicher zu berücksichtigen, wenn man die Organisation anschaut. Was man aber auch sagen kann, gerade jetzt heute redet man ja eigentlich von einer Dekarbonisierung der Gesellschaft. Und das ist natürlich ein Steilpass jetzt für uns Historiker, Historikerinnen, die sich mit solchen Sachen befassen. Wenn man jetzt von einer Dekarbonisierung redet, ist natürlich die Zeit vor der Karbonisierung höchst interessant und kann uns inspirieren als Modell, als Beispiel auch für die Transformation, die wir jetzt vor uns haben, wenn wir von dem ausgehen, wir müssen eine Dekarbonisierung machen. Logisch, es kann nicht darum gehen, dass man jetzt einfach sagt, ah, dann ist es so, jetzt sind wir das auf heute übertragen. Man ist völlig in einer anderen Situation, global gesehen, aber auch von den einzelnen menschlichen Lebenssituationen steht man völlig an einem anderen Ort als dann. Trotzdem hat uns die Zeit quasi vor der Karbonisierung eigentlich sehr viel zu sagen und kann unsere Sicht, unsere Perspektive flexibilisieren.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man die Wälder in deren Agrarwirtschaft genutzt für die Selbstversorgung sozusagen. Später hat man sie genutzt eigentlich als ein Renditeobjekt, also man hätte mit Holz eben Geld verdienen können. Und in der Konsumgesellschaft haben die Wälder nochmal eine andere Rolle bekommen, oder? Dadurch, dass wir jetzt eigentlich uns nicht mehr so direkt aus dem Wald ernähren. Aber was mich Wunder nimmt, ist, wenn Sie sagen, man kann sich inspirieren lassen aus dieser Vergangenheit. Inspirieren auf der Ebene von der Energieträger und wie man mit denen umgegangen ist oder mit den Nutzungsformen oder in Bezug auf die Organisationsformen. Weil das ist ja auch noch interessant. Aber Sie haben von der Bürgergemeinde erzählt vorher. Das ist eine sehr interessante Organisationsform, die man hier hat. Und immer noch hat und über die Jahrhunderte existiert hat und nicht kaputt gegangen ist. Auf welcher Ebene sind Sie da am meisten inspiriert?
Was mich eigentlich eindrücklich dünkt oder was hilft, auch unsere Zielkonflikte oder unsere Spannungsfelder besser zu erkennen, ist vielleicht der Zusammenhang zwischen angewiesen sein auf die lokalen Ressourcen und nachher relativ ein strenges Regime, das man sich nachher auferlegt und das Ausweiten von Ressourcenbasis in der Konsumgesellschaft, wo sehr viel an individueller Freiheit und Wahlfreiheit nachher gibt. Also ich kann das vielleicht noch so ein bisschen genauer sagen. Wenn man jetzt schaut, wie sich die Commons-Körperschaften organisiert haben, dann ist viel auch recht ein so ein rigides Regiment an Ausschluss und eine Begrenzung drin. Also, wir tun dort in langen Auseinandersetzungen nachher festlegen, dürfen jetzt alleinstehende Frauen auch Holz bekommen? Wenn ja, wie viel? Also, mit anderen Worten, will man zulassen, dass die für sich allein einen Haushalt führen können? Oder will man das nicht unterstützen? Sagen, nee, die bekommen kein Holz, dann sind sie nämlich gezwungen, vielleicht beim verheirateten Bruder oder bei der verheirateten Schwester zu wohnen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Das ist so eine klassische Sache, oder? Die gar noch nicht so lange her eigentlich bei uns ist, wo sich junge, alleinstehende Leute das nicht können leisten. Es war so eine Mischung vielleicht von Moral und können leisten, wo das einfach nicht drin gelegen hat. Das wäre so ein Beispiel. Oder wir fussen mit vielen von unseren Freiheiten auf einem, ja, für uns unbegrenzten Energiepool, wo wir uns einfach kaufen, von auswärts nehmen. Das ist ein Spannungsfeld, wo man sich vielleicht zum Teil noch nicht so bewusst ist. Das ist ja nicht nachher gar nicht die Aussage, dass man sagt, ja, man kann jetzt mit der Klimabedrohung nur adäquat reagieren, wenn man ganz viel verbietet. Das wäre nicht die Meinung, sondern es sind eben eigentlich partizipative Prozesse oder dahinter, wo man heute an einem anderen Ort steht. Damals hat man vielleicht einfacher, oder das ist auch in dem Zeitverständnis von einer ständischen Gesellschaft, vielleicht klarer gewesen, dass man gewisse Bevölkerungsgruppen ausschliessen kann. Das stehen wir heute ja ganz an einem anderen Ort. Also darum ist ja bei diesen so etwas breiteren Nachhaltigkeitsdiskussionen ist ja immer auch die soziale Gerechtigkeit, ist eben eines von den Dreieckpunkten, wo man dann nicht so schnell davon abkommen will, ist heute natürlich höher gehängt. Aber es heisst doch auch, dass ein Teil von unseren Freiheiten, aber auch vielleicht von unserem Sozialstaat basiert auf wachsenden oder tendenziell unbegrenzten Energievorräten, die ein ökonomisches Wachstum ermöglichen. Und auf der Basis von dem ökonomischen Wachstum haben wir eine bestimmte Art von Sozialstaat ist errichtet worden oder erkämpft worden. Und wenn jetzt die Wachstumskurve nicht mehr weitergeht oder sogar zurückgeht, ist durch das sind natürlich viele von diesen Sachen auch gefährdet.
Genau, also die Vorstellung oder, der unbegrenzten Ressourcen, die stimmt ja nicht. Also dort hat man ja irgendwie, hat man sich selber beschissen. Mhm. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, eben über die Inspiration, die die Vergangenheit vielleicht für mich auch noch könnte haben, ist, ja, was solange es begrenzte Ressourcen waren und zum Teil künstlich begrenzte, ja, durch menschliche Reglemente begrenzte, durch ständische Gesellschaften und Mores und Werthaltungen begrenzte. Aber man hat trotzdem immer gesehen, es ist der Wald da aussen. Und man hat auch irgendwann einmal gemerkt, dass wenn man den übernutzt, dass der kaputt geht. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was wir ganz kompliziert nachvollziehen über Klimamodelle und weiß ich was alles, dass wir wissen und verstehen und langsam in dem sogenannten Anthropozän ankommen, wo wir wissen, wir haben uns selber wie das Wasser abgegraben, wir haben unsere natürlichen Ressourcen übernutzt. Könnte das auch eine Inspirationsquelle sein, dass man sich überlegt, ja, wir müssen halt zu denen Sorge tragen und zumindest in Bern und in Chur noch mehr sogar, gibt es immer noch eine Bürgergemeinde und da sind Bürger drin organisiert. Und die Bürger, die könnten jetzt sagen, wir wollen jetzt schauen, dass wir zu diesem Wald aufpassen.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den ihr jetzt ansprecht. Es sind sehr viel integriertere Systeme. Oder? Und die integrierten Systeme waren dominant in den früheren Jahrhunderten, gerade eben jetzt in der Agrargesellschaft, aber auch ein bisschen mit allen Vor- und Nachteilen. Aber jetzt schauen wir mal die Vorteile an. Es war eben anschaulich gewesen. Man hat gesehen, wer mehr von einer Ressource braucht, als ihm zusteht. Es hat sehr nahe Sanktionsmöglichkeiten gegeben. Und die was vielleicht sanktioniert und kontrolliert haben, das sind auch die Nutzenden gewesen. Also es waren auch dort geschlossene soziale Kreise gewesen, bis zu einem gewissen Grad. Es waren anschauliche Verhältnisse. Alles, was heute eben mühsam durch Umweltbildung oder Medienkampagne muss.
Es hat irgendwie zum Beispiel den Holzfrevel gegeben. Oder? Mm-hmm. Das heißt, der ist gestraft worden, wenn man ja. einfach unberechtigt Holz ist geholt. Ja, ja. Es hat Bannwert gehabt, die geschaut haben, dass nicht in der Nacht noch einer geht, irgendeinen in einem Baum abschneiden. Ja, ja.
Und das ist eben, das heißt dort in ganz Ambivalenz, also nur noch vielleicht eine Klammer, oder? Jetzt der Frevel, was ist der Frevel gewesen? Das war ja Eigentumsauseinandersetzung gewesen, und man hat ja etwas im Frevel gesagt, und die gefrevelt, sogenannt gefrevelt haben, haben sich auf alte Rechte beruht, wo es halt noch nicht so genau geregelt ist, wo jeder Haushalt das Recht hatte, sich seinen Bedarf, also nicht zum Verkauf, aber für eigenen Bedarf aus dem Wald zu holen. Also es sind ja auch dort, also, das ist eben gar nicht nur harmonisch gewesen, aber einfach anschaulich ist es gewesen, integriert ist es gewesen. Und ein Teil von dem sind jetzt die Bürgergemeinden, Alpgenossenschaften, all die solchen Organisationen eben eigentlich immer noch. Das sind Leute, die viele von denen seit Generationen vor Ort wohnen, dort einen Bezug haben, dort hineingewachsen sind und dort durch das ein örtliches Verantwortungsbewusstsein haben für ihre Ressourcen. Es gibt ja auch Bestrebungen, dass man nachher gewisse Verbundheizungen von diesen Organisationen, die nachher diesen Bezug wieder auf eine sehr anschauliche Art nutzbar machen für heute. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Burgergemeinde Bern schaut, oder, die ihre Wälder relativ kommerziell nutzen. Und das ist natürlich auch ein Teil von, wenn man jetzt von der Burgergemeinde aus schaut, die haben nicht Steuereinnahmen, das ist das ein Teil von den Einnahmen, respektive sie schauen, dass es auch nicht ein grosses Defizit gibt vom Wald. Also ist der Ertrag, der finanzielle Ertrag, ist jetzt relativ hoch gehängt. Dort ist man natürlich nicht mehr im gleichen anschaulichen Kreis drin, sondern man generiert Geld und macht nachher etwas mit dem Geld. Jetzt Burger Gemeinde Bern tut das nicht für sich nachher eigentlich oder unter ihres Gleichen verteilen, sondern das sind nachher kulturelle Förderungen, was sie dort finanzieren. Respektive beim Wald eben seit einigen Jahren schauen sie einfach, dass das Defizit nicht zu gross ist. Aber nachher, bei gewissen Ländlichen, ist der Kreislauf einfach immer noch da. Und zwar haben ja die auch das Problem, dass ein zunehmend grösserer Teil von ihren Mitgliedern vielleicht nicht mehr agrarisch tätig sind, aber sie wohnen noch dort und wollen ja ihr Haus, ihre Wohnung heizen. Und wenn man nachher das so in Verbundheitssystem einspeisen kann, das ist das eigentlich ein schönes Beispiel, wo nachher das integrierte System in die heutige Zeit ist transponiert worden. Vielleicht andere so Systeme, wenn man jetzt ein bisschen vom Wald noch weggeht, das gibt ja sehr viele Bürgergemeinden, die einen Teil von ihrem Land in Bauland haben oder auch noch jetzt umwandeln. Die Ressourcen oder überhaupt die Bürgergemeinden sind eigentlich auch sehr dynamische Körperschaften, die jetzt nicht nur quasi die Energiezeitalter oder auch andere Veränderungen einfach so passiv über sich gehen lassen. Sonst gäbe es sie gar nicht mehr, wenn das so wäre, sondern die sind ein Teil von der Transformation, sie tun die sogar aktiv mitgestalten oder tun mindestens aktiv darauf reagieren und tun die Ressourcen selber auch transformieren. Einfach im Unterschied zu, wenn die Ressourcen vielleicht privat wären oder kann die lokale berechtigte Bevölkerung dort bei dem Umwandeln mitreden und mitgestalten und eigentlich helfen, dass es integrierte System bleiben. Die meisten von ihnen sind natürlich nicht grüne, aber da habe ich dann immer die Vorstellung, oder das wäre schön, wenn man dort ein bisschen die Schulterschlüsse besser machen könnte. Also wir haben vorher die linke Genossenschaft angesprochen, die sind ja noch eins wieder Angst. Die haben quasi das Gemeinsame, das geht um etwas Kollektives, wir wollen gemeinsam entscheiden. Aber sagen wir jetzt, bei dieser Tradition ist natürlich das Freiwillige der Aspekt, und es ist dann sicher die Gerechtigkeit da. Jetzt bei der traditionellen Kommensorganisation ist ja der Bezug zum Ort ist dann vielleicht viel besser, viel gefestigter, aber sie sind halt das, haben das ausschliessend. Oder? Und dann gibt es vielleicht eine Klimajugend oder überhaupt einfach eine Bewegung, die auf eine ökologische Transformation her will. Die sind dann wieder stark urban geprägt und kommen zum Teil aus der Wissenschaft, zum Teil aus der vielleicht politischen, sagen wir, Arbeit, Demonstration und so. Das sind so unterschiedliche Populationen auch vom Habitus, den die Leute haben, aber es gäbe einen gemeinsamen Kern, oder? Und wenn man das könnte, wenn das einem gelingen würde, die zusammenzubringen, die, wo das Gemeinsame ist, dass sie sich für das Gemeinwohl einsetzen und bereit sind, etwas dafür zu tun und nicht alles dem Markt überlassen und nicht alles dem Staat von oben überlassen, sondern so eine mittlere Ebene anschlagen. Und das sehe ich so ein bisschen als, ja, Mission ist ein grosses Wort, aber wir probieren das in unserer Schweizerischen Gesellschaft für ländliche Geschichte das mit anzustossen, dass wir Beispiele geben aus der Geschichte, wo wir zeigen, wie dynamisch und wie viele Transformationen eigentlich die sättigen Körperschaften schon haben mitprägt. Und dass es eigentlich durchaus ein Potenzial da wäre, jetzt die anstehende ökologische Transformation mitzutragen.
Solange man so direkt mit der Naturalressource, mit Waldfeld in Kontakt war, selbst meine Mutter mit ihrem Schrebergarten, mit ihrem Familiengarten, ist der Bezug vorhanden. Man identifiziert sich, man weiß, man leidet, man weiß, oh, jetzt hagelt es, oh, das ist gar nicht gut, oh, jetzt ist es trocken, das ist auch nicht gut, warum hat es jetzt so viel Käfer diesmal? Also man ist eigentlich in einem Bezug Und aus diesem Bezug heraus generiert sich auch ein Stück ein Engagement. Oder? Das ist ein Stück wie die Schicksalsgemeinschaft. Bei ländlichen Kooperationen ist das vielleicht sogar noch stärker so. Oder? Da ist man vielleicht noch gerade in der letzten Generation noch bäuerisch tätig gewesen, oder? Und man hat das noch behalten, oder? Und weiss, zu welchem Wald man ganz speziellen Kontakt hat, weil man halt eben in der auch dann ist spielen als Kind oder da vielleicht sogar ein bisschen mitbewirtschaftet hat. Haben die Kooperationen heute noch wirklich einen Bezug oder sind das Leute, die jetzt eigentlich sozusagen sozial auch unterdessen an einem ganz anderen Ort sind, weil die Karrieren in der Landwirtschaft oder im Forstwesen dann doch irgendwann auch begrenzt sind?
Und es ist auch nicht überall die gleiche Offenheit für eine ökologische Transformation natürlich da. Ich rede jetzt mal einfach nur vom Potenzial. Oder? Das ist ja eigentlich immer so gewesen, es war ein Wechselspiel von diesen lokalen Organisationen und nachher übergeordneten Tendenzen oder auch bundesstaatlichen Einfluss. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, der Einbezug von den Frauen in den Organisationen hat eigentlich lang geklemmt, also im Sinne der rechtlichen Einbezug. Also informell haben sie natürlich schon immer eine Rolle können spielen, aber dass sie wirklich stimmberechtigt waren als Individuum in den Organisationen, ist erst vielen Orten erst gekommen, wo mit dem Frauenstimmrecht auf bundesstaatlicher Ebene und nachher der Gleichstellungsartikel, wo sie quasi dazu sind gezwungen wurden. Auch sehr viel Umweltgesetzgebung hat natürlich das Selbstverständnis oder die Praktiken von diesen Organisationen massiv verändert. Umgekehrt muss man aber sagen, die Bundesgesetzgebung hätte gar nicht funktionieren können ohne Verflechtung oder Einbeziehung von diesen Organisationen, wo sie an vielen Orten mit Abstand die grössten Waldeigentümerinnen sind. Bei mit 90-95% Waldbesitz kann man ohne sie eigentlich auch kein noch so gut Forstgesetz umsetzen. Also es ist eigentlich immer ein Wechselspiel gewesen, was vielleicht eben typisch ist für die Schweiz. Und vielleicht auch eine gewisse Qualität oder eine Beispielhaftigkeit jetzt für das, was der vorher angesprochen hat, das globale Interesse an den Commons, da kann eigentlich die Schweiz viel gute Beispiele auch beitragen. Was eigentlich an dieser partizipativen Form auf vielen Ebenen eigentlich, was das alles vervorteilt. Also jetzt, wenn ich noch auf die Elinor Ostrom kam, sie hat ja 7 der 8 so Prinzipien entwickelt aus ihrer empirischen Forschung. Was sie sagt, das macht eigentlich eine erfolgreiche Kollektivorganisation aus, wenn sie diesen Prinzipien folgt. Und erfolgreich ist für sie eben die Robustheit oder einfach eine nachhaltige Nutzung über eine lange Zeit. Und eins von denen, das hat jetzt hier rausgehebt, und das passt eben sehr gut jetzt zur Schweizer Situation, dann sagt sie, es ist auch gut, wenn die Ressourcen nicht einfach einer klaren hierarchischen Verwaltung unterzogen ist, von nämlich Bund, Kanton, Gemeinde, sondern wenn es eine Vielfalt von Institutionen hat, die sich zum Teil überlagert oder nebeneinander stehen. Warum? Weil dann sind die gezwungen, miteinander in Kommunikation zu treten und gemeinsame Lösungen zu suchen. Wenn es mehr gibt, dann gibt es Reibungsfläche, ist Kommunikation. Das ist eigentlich ein sehr faszinierender Ansatz, das, wo man manchmal vielleicht verzweifelt in der Schweiz, wie kompliziert es ist, ist eben aus ihrer Sicht gerade genau der Pluspunkt. Und das ist eigentlich ein vormodernes Verständnis von Staat. Es ist eine Vielzahl von sich überlagernden Rechten. Ich nehme zum Beispiel Alpen zu Arosa, wo ja der Churer Bürgergemeinde gehören, aber dort ist dann nachher die Einwohnergemeinde. Chur ist eigentlich die, die es nachher ausführt, der Nutzer Schaden hat, aber die Eigentümer sie ist die Bürgergemeinde Chur. Nachher spielt dort mit der Bauerngenossenschaft, das sind die bestossenden Bauern, die sich organisieren. Nachher hat es die Einwohnergemeinde Arosa, wo begrüßt wird. Es hat auch noch eine Bürgergemeinde Arosa. Nachher hat es der Plantahof, der vom Kanton mitmischt. Und für viele Entscheide, die dort auf der Alp getroffen werden, müssen all die Organisationen, die noch mehr, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, begrüßt werden. Die gehen zum Teil zusammen die Situation anschauen und kommen dann zusammen zu entscheiden. Und das geht manchmal lang. Aber allermeistens sind es nachher sehr gut fundierte, kommunikativ gut fundierte Entscheide, wo der Lohn sind für das komplizierte Setting. Und nachher ist es auch schon nur die Anzahl Personen, es sind ja sehr viele Personen. Klar, jetzt gibt es gewisse Überschneidungen, die an beiden Orten drin sind, aber es ist schon eine grosse Zahl von Personen, die wieder nachher per Schneeballeffekt das natürlich wieder in die Gesellschaft austragen, die einfach die Entscheide im Sinn von nachher im Schluss auch für eine Nachhaltigkeit, für eine langfristige Perspektive qualitativ gut machen.
Wir Schweizer ächzen manchmal unter diesen komplexen Verwaltungssystemen. Von Martin Stuber und von der Lina Ostrom habe ich aber gerade gelernt, dass die vielen Überlappungen und das viele Personal eben gerade für nachhaltige Entscheidungen sorgt. Es gibt international aber auch bedeutend dynamischere Gruppen, wenn ich zum Beispiel an die Klimajugend denke, die alarmiert ist und vorwärts machen will. Haben die Bürgergemeinden denn solche dringende Anliegen überhaupt auf ihrem Radar? Wie könnten sie mithelfen? Und sind Bürgergemeinden, die schon seit Generationen existieren, nicht sogar in der Pflicht, zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen?
Ich kann vielleicht noch sagen, dass wir auf das Problem sind gestossen im Zusammenhang mit den SDGs, also den Sustainable Development Goals, die ja vom Bundesrat, vom Schweizer Bundesrat auch sehr hoch gehängt wird. Das ist ja, etwas eigentlich sehr eindrücklich. Das sind 17 Ziele, die eigentlich für die Transformation stehen, die man in der UNO ist übereinkommen, dass man sich da einigen auf die 17, die eben von Armut und Bildung und Gender bis zu den ökologischen Zielen im engeren Sinn gehen, respektive die ökologischen Ziele eben in diesen weiteren Kontext einbetten und durch das eine sehr breite, umfassende Zielsetzung für eine bessere Welt im Sinn von einer Antwort auf Klimabedrohung, vielleicht sagen. Jetzt kommen dort die Commons nicht vor. Oder? Das wäre jetzt einfach eine Kritik, dass man sagt, man sieht Schwierigkeiten. Man kann sagen, einerseits ist es natürlich eindrücklich, wenn sich jetzt die Welt auf so etwas einigen kann. Aber es ist halt schon nicht gerade von oben raufgekommen, sondern das haben sich die Staaten untereinander geeinigt. Und klar, gewisse NGOs haben dort auch gewisse Einfluss gehabt, da ist die Gesellschaft schon auch eingeflossen. Aber jetzt eben Commons kommen einfach schlicht nicht vor, was ein riesen Manko ist. Also so kann es ja nicht funktionieren. So Ziel setzen und dann sagen, wie können wir jetzt die umsetzen? Am Schluss machen wir irgendwie Werbekampagne, oder ich weiss es auch nicht. Es muss ja immer ein Wechselspiel sein von unten rum. Ich will auch nicht sagen, wir können es jetzt einfach nur von unten her aufbauen. Das ist auch nicht realistisch. Und das ist sicher nicht eine herausragende Qualität jetzt von diesen Commons-Organisationen, dass sie quasi die internationale Solidarität auf ihrer Fahne hätten, oder? Dass sie eben dann wieder mehr andere Kreise. Aber sie könnten ein Teil sein. Und wenn man eben das nachher stärker vergleichend schaut, dass man sieht, aha, wir haben die Beispiele, die ihr vorher gesagt habt, von indigenen Gruppen, die zu Ressourcen schauen, was haben die für Probleme, wie können die in diesem globalen Markt geschützt werden, wie sind wir durch die ganzen Modernisierungsschritte, die uns auch hätten können auflösen, aha, wir sind gestützt worden, der Staat hat uns eben anerkannt, rechtlich. Das ist auch eines von den Kriterien von Elina Rostrom, dass es von übergeordneter staatlicher Instanz eine rechtliche Anerkennung braucht, dass das absolut essentiell ist natürlich. Und das ist in der Schweiz, nicht zuletzt auch mit dem Föderalismus und so, ist ja das nachher jetzt auf Kantonsstufe geregelt worden, respektive es ist nachher auch im Zivilgesetzbuch ja quasi national gesichert worden und so weiter. Auch die vielen marktbeschränkenden Massnahmen, die sich die Commons selber auch gegeben haben, oder die beschränkenden Massnahmen von staatlichen Institutionen, die sagen, die dürft schon euren Kollektivwald dürft auch schon abholzen und Holz exportieren, dass ihr könnt Geld gewinnen könnt, für eure Schulen zu bauen, aber unter gewissen Regeln. Wir wollen, dass ihr müsst zeigen, dass ihr einen Waldwirtschaftsplan habt. Wir müssen zeigen, dass ein Teil von dem Geld, das ihr in der Wirtschaft durch den Export wieder in den Wald zurück investiert wird. Also es ist recht viel reguliert worden. Das könnte ja nachher, wenn man quasi von gleich zu gleich schaut, eine Körperschaft in der Innerschweiz und eine Körperschaft Lateinamerika oder ist vielleicht dann das Verständnis für marktregulierende Massnahmen da, wenn man die eigene Geschichte kennt und denkt, ja, wir hätten eigentlich auch nur uns können so, sagen wir, lokal fundiert entwickeln, weil es eben regulierende Massnahmen gibt, dann könnte es das Verständnis auch fördern. Also das könnte vielleicht ein Weg sein, wenn man jetzt von der Commons aus schaut, sich selber auch zu sehen in diesem Spannungsfeld Markt und Staat und so, dass man dann ein Verständnis vielleicht stärker hat für den globalen Süden, wo, oder die Unterstützung auch brauchte.
Sie haben jetzt gerade kurz beschrieben, dass die kollektiven Nutzungsgesellschaften, die Commons, dass die eigentlich auch ein Modell könnten sein für andere Nationen, für zum Beispiel den globalen Süden, für Gruppierungen, Genossenschaften oder was auch immer denn dort entstehen könnte, um dort die lokalen Ressourcen miteinander zu bewirtschaften. Haben Sie das Gefühl, irgendetwas an diesen Bürgerschaften, an diesen Bürgergemeinden, könnte auch ein Zukunftspotenzial für die Schweiz haben? Also gibt es etwas, was die mitbringen, wo wir in der Schweiz noch mehr könnten wiederentdecken, brauchen, einsetzen, gerade jetzt im Zusammenhang mit Biodiversitätszielen und der Klimakrise?
Ja und nein. Also wenn sie sich eben transformieren, also da kann ich jetzt vielleicht wieder das Beispiel nehmen von Bürgergemeinde Chur. Die haben vor rund 10 Jahren oder 12 Jahren sie sind auf 7 oder 8% nur noch gesehen von der Stadtbevölkerung. Und sie haben nachher eine Kampagne gemacht und haben jetzt praktisch verdoppelt. Sie haben gesagt, wer 6 oder 7 Jahre in der Stadt wohnt und das will, kann für wenige 100 Franken sich einkaufen. Und das ist eigentlich ein guter Weg auch zur Erneuerung, weil sie haben dort schon ein, wenn sie eine Rolle spielen wollen, ist halt schon ein bisschen eine Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung können sie repräsentieren. Oder? Und dann ist die Öffnung auch personell halt wichtig. Also das heisst ja, also zum Beispiel die Bürgergemeinde Bern, die hat heute, ich glaube, sogar mehr als die Hälfte von Mitgliedern, die nach 1800 sind, dazukommen. Also das ist eigentlich etwas, was sonst nicht passt oder sich beißt mit unserer mobilen Gesellschaft. Man ist heute nicht mehr gleich konstant einfach an einem Ort. Und dann ist das sonst wie ein strukturelles Problem, das eigentlich eine gewisse Legitimation verhindert, wenn sie das nicht machen, die Öffnung. Und jetzt eben Einzelne haben das schon ganz explizit oder sogar fördernd gemacht. Sie haben bewusst, sie sind das angegangen, dass sie mehr haben. Das ist ein Punkt, oder, wo quasi können sie eine Rolle spielen, ja, wenn sie das machen, die Öffnung. Oder? Vielleicht ein zweiter Punkt, was wäre jetzt genau das, was man sich von ihnen kann hoffen. Das ist für mich schon das, was ich im Prinzip habe ich so auch schon ein bisschen probiert zu erläutern. Das ist einfach die Qualität mit einer örtlichen Verwurzelung, guten Kenntnis von den lokalen Umständen, mit dem sozialen Netz, das lokal verortet ist, eigentlich auf freiwilliger Basis einen Beitrag zur Regulierung, zur Nutzung von diesen lokal vorhandenen Ressourcen zu machen. Und die Nutzung kann eben heute, entsprechend der heutigen Zeit, auf ganz vielen Ebenen sein. Das kann manchmal eine agrarische Menge sein, das kann Energienutzung sein, das kann aber auch haushälterischer Umgang mit Boden, mit Bauland sein, das kann aber auch kulturelle Impulse, es können kulturelle Impulse sein, die man gibt. Es ist eigentlich eine partizipative Mitgestaltung vom örtlichen Raum. Und das ist ein Riesenpotenzial, das sich auch aus der Tradition schöpft. Also jede von diesen Kooperationen, Bürgergemeinden, schaut gerne auf eine mehr oder weniger lange Geschichte zurück, häufig bis ins Mittelalter zurück. Das gibt dem Ganzen auch so eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also wer soll denn Sachverwalterin sein von generationenübergreifender Nachhaltigkeit als eine Organisation, die es quasi durch ihr Dasein über all die Jahrhunderte schon ein bisschen beweist, wir gehen irgendeinen nachhaltigen Zug, müssen wir auch haben, sonst gäbe es uns gar nicht mehr. Oder es gibt wie so eine gewisse Legitimation oder Glaubwürdigkeit aus der Geschichte heraus. Und wenn jetzt die Geschichte noch ein bisschen dynamischer vielleicht erzählt wird, als einfach Ja, wir waren schon im Mittelalter Nachhaltigkeit, jetzt sind wir es immer noch, was weiss ich jetzt da vom Bund, oder? Das wäre jetzt so ein bisschen, dann können sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen, oder? Aber wenn das einfach ein dynamisches Verhältnis von ihrer, Verständnis von ihrer Geschichte ist, sehe ich eben dort ein sehr grosses Potenzial, jetzt weiterzuschreiben an der Dynamik und bei der ökologischen Transformation mitzuhelfen.
In die Zukunft denken, sagen wir ins Jahr 2050, das ist immer das grosse Schlüsseljahr im Zusammenhang mit der Klima, mit der Dekarbonisierung der Welt. Wo müssten die Burgengemeinden denn sein? Was könnten sie vielleicht noch ändern an sich und an ihrer Art, wie sie verwalten und wie sie operieren, damit es noch ein bisschen besser wird?
Also ich fände jetzt eigentlich sehr schön, wenn das wird gelingen, sie in den Prozess von diesen SDGs zu involvieren. Dass sie dort ein Teil von denen sind, sie sie vielleicht auch mitgestalten können, auf der, vielleicht jetzt nicht global, aber einfach auf der mittleren oder regionalen Ebene, und ihrem Selbstverständnis diese Ziele ihrem könnte integrieren, nicht im Sinn von oben nach unten, sondern wie selber das zu ihren Leitbildern werden, indem es vielleicht auch umgeschrieben wird, modifiziert, aber dass so einen breiten Ansatz von Gemeinwohl, der könnte in die örtliche Gesellschaft, in die örtlichen Umgang mit den Ressourcen einfließen.
Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Martin Stuber recht herzlich für seine Zeit. Und zum Schluss noch das. Alle drei Wochen veröffentlicht Go Green, das Online-Magazin und die Plattform für Nachhaltigkeit, eine der 10 besten bisherigen Folgen. Auf meiner Webseite und auf allen anderen Kanälen kann man aber wie üblich die jeweils neueste Folge hören. Also auf der Webseite NTC, Nature and the City, auf Apple und Google Podcast oder auf Spotify. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.